Diese neue Batterietechnologie wird die Welt verändern. Solche Ankündigungen hört und liest man immer wieder. Doch warum hier gesunde Skepsis angebracht ist, darüber sprechen wir heute. Also los geht's.
Eine Energiedichte von fast 400 Wattstunden pro Kilogramm, vollgeladen in ca. 5 Minuten, 1 Million mögliche Ladezyklen, extrem temperaturstabil und das ohne die Verwendung gefährlicher Materialien. Diese Eckdaten stammen von einer fast 15 Jahre alten Ankündigung der damals stark gehypten Firma EE-Store.
Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, was aus diesen Wunderbatterien geworden ist, kann ich nur sagen, gar nichts. So wie aus vielen weiteren vollmündigen Ankündigungen der letzten Jahrzehnte. Trotzdem wiederholt sich das Phänomen irgendwie regelmäßig, dass große Ankündigungen eine enorme Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann auch gerne im Internet hin und her geteilt werden und dann erst so langsam nach und nach von der Realität eingeholt werden.
Ja, aber bevor wir hier in das Thema heute einsteigen, vielleicht noch ein paar einleitende Worte, warum wir uns quasi ausgerechnet anmaßen, über die Glaubwürdigkeit von Durchbruchsmeldungen bei Batterietechnologien zu sprechen.
Ja, Markus, du warst ja jahrelang in verschiedenen Entwicklungsabteilungen für Batterien und hast da die Prozesse, wie man von den Grundlagen über die Zellen bis zum Batteriepaket kommt, sozusagen ja live miterlebt täglich.
Ja, genau. Also ich habe einige Jahre in der Automobilindustrie in der Batterieentwicklung gearbeitet und da hat man auch immer wieder mit den unterschiedlichsten Zelllieferanten zu tun. Natürlich auch guckt man sich genau an, wo entwickelt sich welche Technologie hin. Und da bekommt man mit der Zeit auf jeden Fall ein gutes Gespür dafür, wo es wirklich ein Entwicklungssprung und was ist ja vielleicht ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Und ich glaube, diesen Blick, Valentin, den hast du ja als Zukunftsforscher und Tech-Scout auch oder musst du ja haben. Das ist ja dein Hauptjob und da gehst du ja auch regelmäßig dem Hype nach, um zu gucken, ja, was steckt denn hinter dem Hype oder hinter dem neuen Startup? Welche Behauptungen, Visionen sind dahinter? Und du musst das ja im Prinzip genauso auch einem Realitätscheck unterziehen.
Ja, und vor allem, man kann es fast gar nicht glauben, aber ich würde sagen, ist eher der Regelfall, dass die Behauptungen nicht am Ende halten und sich der ganze Hype dann doch als übertrieben rausstellt, als dass wirklich mal ein Startup das hält, was es verspricht. Wobei ich jetzt gar nicht Startups bashen will. Es ist immer zweischneidig, weil auf der einen Seite wollen halt wirklich viele Geld abgreifen mit großen Versprechungen und fake it till you make it ist ja fast der Standard. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht zu skeptisch oder zu schnell sein in der Ablehnung, weil noch kritischer als dass man jetzt ein bisschen Zeit oder ein bisschen Geld verschwendet, wäre ja, wenn ich einen tatsächlichen Durchbruch dann verkenne und jemand anderem überlasse, dann die Früchte zu ernten, weil ich selber zu skeptisch war. Also das ist schon ein ausgewogener Job und ein ausgewogener Blick immer auf die Potenziale, aber eben auch ja hinter die Marketingfassade, sagen wir es mal so. Aber das nur so als Hintergrund, mit welcher Brille wir zwei die Themen betrachten. Jetzt zu den Wunderbatterien. Also es kommt ja wirklich regelmäßig dazu, dass irgendwer mit einer Wahnsinnsinnovation an die Medien geht und das wird dann auch gerne schnell aufgegriffen und weiterverteilt, weil sich's gut klickt. Aber über die Jahre hinweg, wenn man jetzt mal so zurückblickt, sind diese ganz großen Sprünge mit Verdopplung der Kapazität ja doch ausgeblieben. Also in der Regel haben wir eben doch einen prozentualen Zuwachs Jahr für Jahr, aber nicht diese großen Sprünge, die dann immer mal wieder versprochen werden. Und jetzt wollen wir uns mal so an ein paar Punkten entlanghangeln, warum das höchst unwahrscheinlich ist, dass es plötzliche Sprünge gibt und woran ihr das auch erkennen könnt, wenn ihr jetzt eine neue Meldung lest und denkt, das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Was da so die kritischen Punkte sind, an denen man mal abklopfen kann. Kann da was dahinter stecken oder ist es wahrscheinlich eher zu viel versprochen?
Ja, ein Punkt, wo man sehr genau drauf gucken kann, ist, ob eine Firma, die solche Bold Claims trifft, eine gewisse Historie hat und das natürlich auch in dem Fachgebiet, über das dann berichtet wird. Denn die Fachkompetenz, gerade in diesen ganzen neuen Technologien, das müssen jetzt nicht nur Batterie sein, das kann auch KI sein, das kann Mikrochips sein, was auch immer, die muss man sich irgendwo aufbauen. Man kann das natürlich auch irgendwo zukaufen und fusionieren, aber grundsätzlich so ohne eine eigene Wissensbasis ist es verdammt schwierig. Und den Effekt sehen wir auch, wenn wir uns heute die großen Player im Batteriemarkt angucken. Die Unternehmen waren natürlich auch alle mal irgendwo klein und haben klein angefangen, aber sie haben sich halt über Jahre entwickelt und irgendwann sind sie natürlich auch mal eingestiegen, haben gesagt, okay, wir machen jetzt hier Lithium-Ionen-Zellen und forschen daran, entwickeln das weiter, aber da sprechen wir halt schon über Zeiträume von 10, 15, 20 Jahren, manchmal noch länger, dass sich diese Technologie entwickelt hat. Auch natürlich immer interessant zu sehen, wo kommen die Unternehmen her? Manche kommen ja zum Beispiel aus dem Consumer-Bereich, haben da vielleicht ihre Technologien entwickelt. Andere haben einen Hintergrund vielleicht im Automobilbau, in anderen Elektronikbereichen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wo die Unternehmen da ja ihren Ursprung haben.
Ja, du hast ja gesagt, man kann manches auch zukaufen. Das bedeutet aber, dass man auf der einen Seite irgendwo entweder viel, viel, viel Geld braucht, um wirklich dann eben die Koryphäen oder Experten auf einem bestimmten Gebiet sich einzukaufen, die dann tatsächlich auch in der Lage sind, große Sprünge zu machen in der ja, Qualität oder im Reifegrad von irgendeiner speziellen neuen Technologie. Und das andere ist, dass ich natürlich trotzdem auch Beurteilungskompetenz in meiner Firma brauche. Also sagen wir mal, ich habe jetzt ein Startup und mein Startup hat nicht die große Batteriekompetenz, aber ich will irgendwie die nächste super tolle Wunderbatterie rausbringen. Dann suche ich nach jemandem, der diese Kompetenz vielleicht hat und finde jemanden, der mir ganz viele tolle Sachen verspricht und sagt, ja cool, damit kann ich viel Geld einsammeln, weil das ist ja das genau das, was alle haben wollen. Wenn ich jetzt aber nicht selber diese Expertise und die vielleicht über Jahre aufgebaute Kompetenz habe, beurteilen zu können, was dieses Startup eigentlich macht, dann können die mich ja auch komplett über den Tisch ziehen. Also das ist aus meiner Sicht schon Grundvoraussetzung dafür, dass ich irgendwo eine bahnbrechende Weiterentwicklung machen kann, dass ich A, das Budget und B, die Fachkompetenz wirklich habe und beides werde ich nicht aus dem Stand mal plötzlich so aus dem Hut zaubern können.
Genau, wir sehen das ja auch ganz gut bei den Automobilherstellern. Die wenigsten haben eine eigene Batteriezellfertigung. Aber es gehört auf jeden Fall dazu, dass ich mir die Wettbewerber am Markt genau angucke. Die muss ich genau analysieren, verschiedene Anbieter miteinander vergleichen. Und da gehört schon sehr viel dazu. Also ich muss das Wissen über die Batterien haben, um sie richtig beurteilen zu können. Und auch dieses Wissen baut sich über Jahre auf. Und dann kann ich natürlich auch eher beurteilen, ob jetzt, ja, ob sich da irgendwo ein neuer Technologiepfad aufmacht, den ich verfolge, oder ob der sich vielleicht auch für meine Anwendung gar nicht so lohnt. Hm. Also, es gehört immer irgendwie dazu, aber Valentin, wie würdest du das denn sehen, wenn jetzt eben eine junge Firma sich aufmacht und sagt, ja, wir haben hier eine neue bahnbrechende Technologie, fliegt die dann automatisch gleich aus dem Radar raus? Weil junge Firmen haben ja klassischerweise, deswegen sind sie ja jung, haben ja nun mal nicht diese lange Historie. Oder auf welche Marker würdest du da achten?
Ich würde das nicht von vornherein verwerfen, aber die Firma, die jetzt große Behauptungen aufstellt, muss dann natürlich auch Nachweise liefern können. Und das bringt uns vielleicht gleich zum nächsten Punkt. Das wäre das Thema externe Validierung. Also wenn jetzt eine Firma behauptet, wir haben hier was ganz Großes, was ganz Tolles, Besonderes, Neues, dann müssen die natürlich auf der einen Seite das erklären können und dann schließt man normalerweise eine Geheimhaltungsvereinbarung ab und dann haben die sozusagen auch die Sicherheit, ja, sie können jetzt auch Geheimnisse verraten und dann müssen die sehr genau erklären können, wie sie denn jetzt diesen Unterschied schaffen, was sie anders machen und dann früher oder später eben auch ein Produkt liefern, sei es jetzt erstmal nur ein Prototyp oder sonst was, damit man dann das testen kann. Und das heißt entweder selbst testen, wenn man selbst diese Expertise, die Testmöglichkeiten hat, oder halt von einem unabhängigen Institut zum Beispiel irgendwo von einer dritten Stelle testen lassen, von denen man weiß, okay, die gehören jetzt nicht zu dem Startup, das mir die Technologie verkaufen will, sondern die haben da selber einen kritischen oder neutralen Blick drauf.
Ja, also das sind immer ganz wesentliche Sachen, auch Prototypenzellen testen zu können, selbstständig testen zu können. Und allein schon, wenn man auch Testberichte bekommt, sich ganz genau die Bedingungen anzuschauen. Also es ist eigentlich das A und O zu gucken, ja, was wurde denn da eigentlich gerade getestet? Also reden wir hier über eine einzelne Knopfzelle in einem perfekt klimatisierten Umgebung. Also Prüfstände sind meistens, also sind eigentlich so gut wie immer klimatisiert, um einheitliche Bedingungen hinzubekommen. Oder reden wir schon über vielleicht ein ganzes Zellmodul oder ein ganzes Akkupaket, über eine Serie von Zellen und. Und allein schon diese Frage, wenn jetzt so eine Meldung auftaucht, ja, was konkret, auf was bezieht sich das? Da fliegen schon viele Sachen raus, weil eben dann nur die Rede ist von einer einzelnen Zelle im Labor oder von mir aus auch einem kleinen Batch von Zellen, aber meistens eben nicht in einem Format, in einem Zellformat, das für die Automobilindustrie interessant ist. Das wäre dann erst der nächste oder sogar auch übernächste Schritt. Ja, und man braucht aber so eine gewisse Anzahl von Zellen, die man dann auch an potenzielle Investoren oder Kunden liefern kann, dass die eben auch ihre Tests durchführen können, dass die bestätigen, und das ist ja auch so Teil der Wissenschaft, wenn ich Ergebnisse generiere, dann müssen die sich an einem anderen Ort mit gleichen Randbedingungen im Prinzip auch reproduzieren lassen. Das ist schon so ein erster Proof, ob eine Technologie dann auch so funktioniert wie versprochen.
Genau, und dazu gehört halt das Thema Transparenz auch ganz stark dazu, also dass dann ganz, ganz klar transparent gemacht wird, wie sind die Testbedingungen, was ist das Testdevice und so weiter und so fort, damit es eben auch möglichst exakt nachgestellt werden kann. Ich würde mal sagen, wenn jemand versucht, da irgendwie das zu verschleiern oder da sehr schwer sich damit tut, solche Details rauszurücken unter dem Vorwand der Geheimhaltung, dann wäre ich da schon eher skeptisch, sagen wir es mal so.
Ja, es ist auch nicht zwingend so, dass jetzt jedes Startup sofort die ganze Palette anbieten muss, weil da kommen natürlich auch, die gehen vielleicht an 5, 6 Unternehmen und Investoren ran. Jeder hat da seine Sonderwünsche, die wird so ein Unternehmen auch nicht alle sofort bedienen können. Aber naja, es ist halt so ein Zusammenspiel zwischen untereinander, ob man merkt, okay, da kooperiert man oder da wird eher viel abgeblockt. Das sind natürlich auch alles Geschehnisse, von der die Öffentlichkeit nichts mitbekommt, weil das passiert natürlich ja unter Geheimhaltungsvereinbarungen und da kriegt man jetzt am Ende nicht viel mit. Das landet auch nicht in einer Pressemitteilung. Da sind wir dann erst, ja, wenn alles schon ein bisschen größer, ein bisschen weiter ist, zumindest auf dem Papier. Hm. Und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um auf einen weiteren Aspekt einzugehen, nämlich den fehlenden Paper Trail, also sprich, eine Anzahl von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die mit einer neuen Technologie üblicherweise einhergehen.
Genau, also du hast ja gesagt, in den Pressemeldungen steht natürlich nicht drin, wie da was getestet wurde und so weiter. Aber zu diesem Thema Transparenz gehört normalerweise schon, dass man weiß, okay, das ist jetzt die Technologie, die da benutzt wird. Und dann lässt sich zu dieser Technologie meistens einen Rattenschwanz finden an Patenteinreichungen, an wissenschaftlichen Papers, die auf irgendwelchen Konferenzen vorgestellt wurden, an Forschungsergebnissen und so weiter. Und oft ist es einfach eine bestimmte Zeit für eine Technologie gekommen und dann wird da an vielen Stellen parallel gleichzeitig dran geforscht. Das heißt, zu Technologien mit hohem Reifegrad gibt es meistens auch von sehr unterschiedlichen Stellen dann Forschungsveröffentlichungen und so weiter. Wenn es jetzt nur eine einzige Veröffentlichung gibt, dann wäre ich zum Beispiel schon wieder skeptisch, so als Tech-Scout. Es gibt auch leider inzwischen in der Wissenschaftswelt so Themen, dass zum Beispiel Magazine einfach sich dafür bezahlen lassen, Papers abzudrucken. Da kann also jeder hingehen und sich ein wissenschaftliches Paper mal irgendwo kaufen einfach. Also er reicht das ein und kauft sich praktisch die Veröffentlichung. Wenn es aber zu dem Thema halt von unterschiedlichen Stellen und unterschiedlichen Journalen oder Konferenzen Veröffentlichungen gibt, dann verdichtet sich sozusagen dieser Paper Trail. Und das ist dann ein gutes Zeichen, dass hinter der Technologie auch wirklich ein Fortschritt in der allgemeinen Forschung eben steckt.
Ja, das macht dann diese Entwicklungen glaubwürdiger, nachvollziehbarer und ja, einfach für Wissenschaftler, für Forscher, für Entwickler irgendwo handhabbarer. Man will ja verstehen, warum ist jetzt eine Technologie plötzlich so viel besser als die andere. Und da hilft das natürlich sehr. Jetzt haben wir die Punkte, die wir jetzt genannt haben, oder gerade die letzten beiden, also die Validierungen, das ganze Thema, ja, wissenschaftliche Begleitung, Patente und so weiter und so fort. Da sind wir immer noch sehr im Bereich Forschung. Nicht mal unbedingt in der klassischen Entwicklung. Also vielleicht kann man das auch nochmal ein bisschen aufdröseln, was das eine und was andere ist, mein Team, bevor wir da gleich weitermachen.
Also ich selbst bin ja auch in der Forschung tätig und Forschung ist praktisch die Frühphase, wo man erstmal Konzepte entwickelt, vielleicht mal einzelne Dinge ausprobiert und noch gar nicht unbedingt schon das fertige Produkt im Sinn hat, beziehungsweise dann erst anfangen zu überlegen, okay, wo könnte das denn in meinem Produkt einen Mehrwert bringen? Gut, bei Batterien ist es relativ klar schon, das Produkt ist dann vielleicht das Auto und der Mehrwert ist die höhere Energiedichte. Aber trotzdem ist Forschung praktisch noch auf einer Größenordnung, wo, wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Batteriezelle baue, die noch lange nicht so weit ist, dass die ins Auto eingebaut werden kann und da das Auto betreibt, sondern man guckt sich dann vielleicht auf der Ebene einer einzelnen Zelle erstmal an, wie diese performt. Und bei der Entwicklung geht es dann eben schon konkreter darum, okay, ich habe das Produkt, das Auto soll in x Jahren auf den Markt kommen, soll diese Performance-Werte erreichen. Dafür brauche ich eine Energiedichte bei einer Zelle von so und so viel und kriege ich das hin oder kriege ich das nicht hin? Und wenn es im realistischen Korridor liegt, dann eben, mit wem kann ich das realisieren? Wie viel Geld kostet mich das und so weiter?
Ja, also die Entwicklung hat da schon einen ganz klaren Fokus. Ich möchte etwas in Serie bringen, wenn man es vielleicht so mit so kurz unterteilen will. Die Forschung, die ist etwas ergebnisoffener, will ich mal sagen. Ich probiere rum, ich gucke mir verschiedene Sachen an und daraus kristallisieren sich dann vielleicht Technologien oder Projekte, die ich dann rausnehme und sage, okay, da erwarte ich mir auch ja im Normalfall einen kommerziellen Erfolg oder irgendwie einen Fortschritt für meine Produkte. Und dann geht das Ganze in die Serienentwicklung. Und das bringt uns zu unserem vierten Punkt, nämlich ein Prototyp ist noch lange keine Serienreife. Da steckt sehr, sehr viel dazwischen. Und selbst wenn jemand sagt oder ein Unternehmen sagt, ja, wir können da eine Handvoll Zellen liefern und vielleicht auch ein paar hundert oder ein paar tausend, dann sind wir immer noch weit davon weg, von einer wirklichen Großserie zu sprechen, wo Millionen Zellen vom Band laufen müssen, um so eine Automobilproduktion zu unterhalten. Beispielsweise, es können auch Consumer-Artikel sein, da ist es nicht viel anders, da haben wir noch höhere Stückzahlen, auch wenn da vielleicht weniger Zellen drin verbaut sind. Aber sobald es irgendwo industrialisiert wird, reden wir über gigantische Stückzahlen und da hängt noch vieles mehr dran als nur die reine Produktion.
Genau, also wir nennen das auch Industrialisierung. Das ist praktisch der Schritt von, okay, ich kann hier in meinem Labor eine Zelle aufbauen und die funktioniert auch, die kann man testen und die erreicht die Performance-Werte hinzu. Ich habe eine große Fabrik, wo am laufenden Band diese Zellen in sehr hoher Geschwindigkeit in einer vor allem sehr hohen Prozessgüte dann eben vom Band fallen am Ende. Und Prozessgüte heißt, ich habe zum Beispiel sehr geringe Streuungen oder Schwankungen innerhalb meiner Produktion. Wenn ich jetzt 100 Zellen produziere, dann gibt es da eben nicht eine Kapazitätsabweichung von plus minus 10%, sondern vielleicht von plus minus 1%. Oder ich weiß jetzt nicht, wie exakt die Werte in der Batterieproduktion sind, aber die Größenordnungen sind da ganz anders in der Serienproduktion und das ist etwas, was man nicht aus dem Ärmel schüttelt und was man, glaube ich, oft unterschätzt, wenn man sich damit nicht befasst hat, wie komplett anders eine Serienproduktion ist im Vergleich zu einer Prototypenproduktion.
Ja, vielleicht lohnt sich da nochmal so die Schritte nochmal genau nachzuvollziehen. Wir hatten ja jetzt schon so genannt Unterschiede zwischen Forschung und Entwicklung. Also die Knopfzelle haben wir schon mehrfach erwähnt. Dann baut man vielleicht mal so ein paar vielleicht Pouchzellen auf, die man im kleineren Format herstellen. Dann produziert man vielleicht mal eine Handvoll in einem Format, wie es sich der Kunde oder fürs vorstellt oder wie es fürs Zielprodukt gedacht ist. Dann baut man davon eine kleine Serie auf. Dann geht's weiter, dass man vielleicht erste Prototypen, ja, Zellmodule oder Batterien herstellt. Dann kommen die erstmal in den Prüfstand. Dann werden die da getestet. Irgendwann schaffe ich es vielleicht doch mal, erste Autos damit auszurüsten. Das ist dann aber auch nur eine kleine Anzahl, vielleicht einstellig, vielleicht sogar nur ein einzelnes. Wenn ich richtig gut bin, schaffe ich es vielleicht sogar, ein Auto auszurüsten, das auch auf der Straße rumfahren darf und wird auch hier und da ja gerne mal für, ich sag mal, Presseveranstaltungen oder PR-Maßnahmen hergenommen. Wenn ich hier ein Beispiel nennen darf, da hatte Mercedes-Benz letztes Jahr einen Mercedes EQS mit Festkörperzellen ausgestattet und ist im realen Betrieb mit dem Auto von Stuttgart nach Malmö gefahren, ohne zu laden. Das zeigt dann schon, okay, da wagt man sich auf die öffentliche Straße, also man darf das da auch nutzen. Und in reale Umgebungsbedingungen, das ist schon ein deutlich vielversprechender Schritt, als wenn das alles nur unter theoretischen Bedingungen im Labor stattfindet. Also das sind auch schon so Marken, wo man sieht, ja, da geht es in die richtige Richtung, das könnte spannend werden. Doch selbst dann ist es immer noch ein weiter Weg, bis diese Technologie dann ja wirklich industrialisiert ist, dass sie in einer großen Fabrik produziert wird, dann halt auch zu attraktiven Kosten. Und dann muss ich auch erstmal die Fabriken dafür errichten. Da steckt ja auch ein Milliardeninvest hin drin. Wenn ich jetzt vielleicht eine neue Zellfertigungstechnologie dafür brauche, wo es noch gar nicht die Anlagen für gibt, dann muss ich da auch erstmal wieder investieren, kann vielleicht nicht vorhandene Anlagen nutzen. Und ja, da summiert sich dann einiges zusammen und da muss ich mir überlegen, ja, lohnt sich dafür eigentlich noch, diese Technologie einzuführen? Ist der Vorteil immer noch so groß, dass ich diese Kosten bereit bin, ja, in die Hand zu nehmen, zu stemmen? Vielleicht auch mit Blick, dass das einfach eine Absprungbasis ist, an der ich mich in der nächsten Dekade stark weiterentwickeln kann. Also manchmal muss man so einen Sprung mal mitnehmen, wenn man von dieser neuen Basis einfach viel mehr erreichen kann, als wenn ich die alte Technologie weiterverfolge. Das ist vielleicht das Beispiel der Wechsel von Nickel-Metall-Hydrid-Batterien auf Lithium-Ionen beispielsweise. Da war einfach viel, viel mehr Entwicklungspotenzial drin.
Das lohnt sich natürlich vor allem dann, wenn die alte Technologie schon ausentwickelt ist. Also wenn ich sehe, okay, Technologien entwickeln sich meistens in so einer Art S-Kurve. Das heißt, es gibt am Anfang, dauert es erstmal sehr, sehr lange, bis was überhaupt annähernd serienreif wird. Dann kommt irgendwann diese Phase der Industrialisierung, wo es eben sehr stark dann aufwärts geht, weil die Prozesse dann funktionieren, weil sich das eingeschwungen hat, weil man, wie du gesagt hast, die Fertigungsmaschinen dafür schon optimiert hat. Und dann kann man sehr schnell auch schnelle Fortschritte machen, indem man noch eben Details verbessert. Und dann kommt man aber irgendwann wieder in den Punkt der Sättigung, wo, selbst wenn man viel Geld in Forschung und Entwicklung steckt, nicht mehr so viel rauszuholen ist, weil die Technologie einfach ausgereizt ist. Und dann lohnt sich eben der Sprung auf die nächste Technologie, die aber dann in der Regel auch noch wieder am Anfang von dieser S-Kurve steckt. Das heißt, man muss da erstmal wieder sehr viel investieren, um in den Bereich zu kommen, wo es dann steil aufwärts geht. Und du hast ja auch Festkörperzellen jetzt erwähnt. Da sehen wir ja, wie lange es jetzt gedauert hat, praktisch von der Ankündigung oder von den Unternehmen, die sagen, jo, wir gehen da jetzt voll rein, wir investieren da jetzt massiv, zu ersten Prototypenfahrzeugen, dass überhaupt mal genug Zellen produziert wurden, um ein Fahrzeug auszustatten damit. Und von diesem einen Fahrzeug zu, ich habe jetzt eine Großfertigung, wo ich dann eine ganze Baureihe oder einen ganzen Hersteller mit beliefern kann, ist es möglicherweise nochmal ein genauso langer Weg. Also das unterschätzt man auch manchmal. Oder was würdest du aus deiner Erfahrung aus der Batterieentwicklung sagen, wie da so die Zeitabstände sind?
Ja, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, 10 Jahre gehen ganz schnell in Land. Also gerade dieses ganze Thema Festkörperbatterien, auch da muss man wieder den kleinen Disclaimer ergänzen. Das ist nicht ein geschützter Begriff. Das darf jeder so ein bisschen verwenden, wie er will. Bezeichnet ja allgemein eine Zelle ohne flüssigen Elektrolyten. Gibt es auch sehr unterschiedliche Anwendungen und Zwischenvarianten. Deswegen ist das auch nicht so richtig klar, was sich immer dahinter verbirgt. Aber ich glaube, 10 Jahre sind schnell und je nachdem können es auch mal 20 sein. Also schwer zu sagen. So die erste Lithium-Ionen-Zelle, die irgendwie Anfang der 90er in Consumer-Produkten war, bis sie dann wirklich in den ersten Autos steckte, das war dann irgendwie 96 in ersten Prototypen von Nissan, so einer Kleinserie, bis dann wirklich Serienautos gebaut wurden damit. Das war dann irgendwie Anfang der 2000er. Da kann man schon so von irgendwie 20 Jahren sprechen. Und da haben wir aber noch nicht die Entwicklung, die Lithium-Ionen-Zelle gebraucht hat, um überhaupt in einem Consumer-Produkt zu landen, eingerechnet. Aber ich glaube, es kommt vielleicht auch mal ein bisschen auf die Höhe des Sprungs an, ob wir eher über eine Detailveränderung reden oder wirklich über eine ganz neue Technologie, die auch neue Fertigungsverfahren bedarf. Ja. Und das macht sicherlich viel aus. So kleinere Sprünge, das sehen wir ja jetzt gerade, die sind ja fast in wenigen Jahren erreichbar. Und das sehen wir gerade bei den Lithium-Ionen-Zellen, dass da ja immer mehr möglich ist Richtung Ladeleistung, Energiedichte, Fertigungsverfahren, Preise, alles Mögliche verbessert sich. Und das sind sicherlich eher kleinere Sprünge, die dann auch ja vielleicht in einem Zeitraum 3 bis 5 Jahre teilweise sogar umgesetzt werden können, wenn das Tempo entsprechend hoch ist. Und an der Stelle möchte ich nochmal einen Punkt ergänzen, der auch ganz wichtig ist, wenn man solche Meldungen bewerten will. Es wird fast immer nur eine bestimmte Eigenschaft hervorgehoben, manchmal sind es auch mehrere. Aber damit die Lithium-Ionen-Zellen, ja, dass die so erfolgreich sind, wie sie heute sind, da spielt eine Menge rein, weil sie viele Punkte erfüllen. Die sind heute sehr zuverlässig, sie sind relativ günstig, sie sind auch relativ sicher, sie haben eine gute Energiedichte, sie sind produzierbar. Sie haben, ja, das ganze Thema Haltbarkeit ist erforscht. Wir wissen, wie die sich auch bei Temperaturen verhalten. Man hat das ganze Management, Batteriemanagement darauf angepasst. Also die sind halt sehr gut verstanden. Und wenn jetzt eine neue Technologie kommt, dann kann immer sein, dass die irgendwo einen Pferdefuß hat. Und der wird natürlich dann gerne nicht so hervorgestellt. Das kann sein, die Zellen lassen sich nur sehr langsam laden beispielsweise. Sie haben vielleicht eine super Energiedichte, aber die Ladegeschwindigkeit ist so niedrig, dass es für bestimmte Anwendungen gar nicht nutzbar ist. Oder es gibt Zellen, die sind auch richtig gut, können aber nur in bestimmten Temperaturbereich operieren und da gibt es dann wieder Einschränkungen. Oder man braucht einen sehr seltenen Rohstoff, der den Preis wieder nach oben treibt. Oder. Also meistens gibt es irgendwo 1 oder 2 Punkte, wo die Zellen dann weit abgeschlagen sind. Das heißt nicht so, dass man das nicht dann auch verbessern kann. Aber wo halt immer die Frage ist, können Sie so für diese Anwendung, sind Sie da das Richtige für oder vielleicht für eine andere Anwendung, wo dieser negative Aspekt weniger kritisch ist?
Ja.
Und deswegen werden wir vielleicht auch neue Technologien wie zum Beispiel Festkörperzellen oder ähnliches auch wahrscheinlich erstmal in teureren Fahrzeugen sehen, Sportwagen oder Luxusautos, wo ich dann auch einen höheren Mehrpreis problemlos über den Fahrzeugpreis kompensiert bekomme.
Genau, das ist wahrscheinlich die realistische Zukunftsprognose. Wir werden Festkörperzellen sehen, wahrscheinlich auch noch dieses Jahrzehnt, aber dann wahrscheinlich nicht im Massenmarkt, sondern eher in höherpreisigen Produkten. Und wie lange es genau dauert, kann doch keiner sagen, aber dass es innerhalb von 12 Monaten plötzlich passiert, das ist ziemlich sicher ausgeschlossen oder zumindest höchst unrealistisch.
Absolut, ja. Also die Entwicklung geht dahin. Viele Hersteller arbeiten da dran und geben da auch immer wieder Updates raus. Die verfolgen wir auch. Und es fällt auch ein Punkt, wenn man jetzt auf das Magazin Elektroautomobil guckt. Wir sind da etwas kritisch, was solche Meldungen angeht, aus den genannten Punkten, die wir jetzt hier im Podcast erläutert haben. Das heißt, wir greifen nicht jede Meldung auf, wenn irgendwo wieder eine Wunderzelle versprochen wird. Wir greifen das vereinzelt auf, wenn wir für uns entscheiden, ja, da scheint was dahinter zu sein, das könnte sich entwickeln. Ein wichtiger Indikator für uns ist zum Beispiel, dass auch ein großer OEM da an dem Projekt dran ist und auch schon etwas länger daran arbeitet. Und ich sag mal, was alles so im sehr kurzfristigen Bereich ist, das lassen wir dann gerne nochmal liegen. Und wenn das sich konkretisiert, dann greifen wir das Thema wieder auf. Und an der Stelle will ich auch nochmal auf ein paar andere Podcast-Folgen hinweisen, wo wir auch schon über Batterien gesprochen haben und auch einige Aspekte, die wir hier heute angeschnitten haben, kann man sich da nochmal vertieft reinhören. Das wäre einmal die Episode 110, welche Zelltechnologie setzt sich durch? Da sprechen wir auch unter anderem über Festkörperbatterien mit Professor Dr. Maximilian Fichtner. Dann hatten wir die Podcast-Episode 95 zum aktuellen Stand der Batterietechnologien mit Professor Dr. Heiner Heimes. Also hier zwei Koryphäen in der Batterieforschung geben da ihre Einblicke. Und noch eine etwas ältere Folge, aber die ist nicht weniger aktuell. Das ist die Episode 39. Da haben wir darüber berichtet, wie eine Zelle hergestellt wird. Da kann man sich auch nochmal reinhören, wenn man ein bisschen Verständnis haben will, was sind denn eigentlich die einzelnen Prozessschritte, die dahinter stehen. Mhm. Da waren wir zu Besuch in der Prototypenanlage bei Volkswagen in Salzgitter. Mittlerweile steht da die fertige Zellfabrik. Da sind also auch ein paar Jahre vergangen und wurde viel Geld reingesteckt. Also da hat sich auch jetzt einiges getan. Aber an den grundlegenden Produktionsschritten hat sich da gar nicht verändert. Das wurde eben skaliert, wie das Stichwort Industrialisierung und Großserienfertigung.
Genau. Abschließend kann man vielleicht sagen, es gibt eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, die Wunderbatterie wird ziemlich sicher nicht kommen. Die gute Nachricht ist, die kontinuierlichen Verbesserungen, die wir jetzt auch bei regulären Lithium-Ionen-Batterien sehen, haben uns ja jetzt schon an Punkte gebracht, die man vor 10 Jahren vielleicht noch einer Wunderbatterie zugeschrieben hätte. Wir haben ja schon enorme Energiedichten, wir haben enorme Ladeleistungen inzwischen erreicht und diese kontinuierliche Verbesserung geht natürlich weiter. Das heißt, wenn wir jetzt nur wenige Jahre in die Zukunft denken, werden Batterien auch schon sehr schnell an einem Punkt sein, den man sich früher nur hätte erträumen können und der natürlich dann auch irgendwann, ja, ich sag mal, die Vorteile beim Verbrenner, was Tankgeschwindigkeit und Sonstiges angeht, eigentlich zu nahezu null verringern.
Zum Abschluss dieser Episode werfen wir noch einen Blick in die neue Ausgabe der Elektroautomobil. Hier haben wir als Titelthema einen Vergleich des deutschen Premium-Trios vorbereitet, bei der wir der Frage nachgehen, ob nun Audi, BMW oder Mercedes in Sachen Elektromobilität die Nase vorn hat. Außerdem haben wir einen großen Roadtrip mit dem Hyundai Ioniq 9 unternommen und dabei haben wir das große SUV natürlich auch auf Herz und Nieren getestet. Den kompletten Bericht mit allen Messergebnissen bei Verbrauch, Reichweite und Ladeleistung findet ihr ebenfalls in der aktuellen Ausgabe. Ja, und abseits der automobilen Elektromobilität haben wir uns außerdem mit den humanoiden Robotern beschäftigt. Und in unserem Artikel zeigen wir auf, was von dieser Technologie aktuell zu halten ist. Und versuchen, die Frage zu beantworten, ob hier jetzt der nächste Megatrend auf uns zurollt, den man natürlich auf keinen Fall verpassen möchte. Also werft da auch gerne einen Blick in die neue Ausgabe, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Und außerdem haben wir natürlich auch die wichtigsten Infos zur neuen Elektroautoförderung in Deutschland übersichtlich aufbereitet. Wir sprachen ja in der letzten Podcast-Episode darüber. Und zu guter Letzt werfen wir auch einen Blick auf die Neuheiten auf dem elektrischen Zweiradmarkt. Ja, das alles und noch viele weitere Themen findet ihr in der neuen Ausgabe 01/2026, die seit dem 5. Februar im Zeitschriftenhandel oder als E-Paper erhältlich ist. Und zum Abschluss habe ich noch einen Tipp für euch. Wenn ihr keine Ausgabe der Elektroautomobil mehr verpassen möchtet, dann klickt euch am besten direkt ein Abo auf www.elektroautomobil.com/abo-shop. www.elektroautomobil.com/abo-shop. Da könnt ihr euch einfach euer Wunschabo so konfigurieren, wie ihr das haben wollt. Und dann erhaltet ihr das Magazin pünktlich zu euch nach Hause in den Briefkasten. Natürlich das Ganze versandkostenfrei. Den Link packen wir euch auch noch in die Shownotes. Und ja, dann wünschen wir euch dann viel Spaß beim Lesen.